Hallo ihr Lieben, hier ist die zweite Folge von Plötzlich Coach, verdammt, ich muss mich selbst verkaufen, dem Podcast von Laura Henke und
Anna-Luise Vogel.
Genau, wir nehmen euch heute wieder mit in die Welt des Themas Positionierung und Unternehmensgründung als Coach, Berater, Persönlichkeitsunternehmerin. Und nachdem wir beim letzten Mal ja angekündigt haben, dass wir dieses Mal erzählen werden, wie wir zu dem Namen für unsere Coach- und Marketingagentur gekommen sind, haben wir jetzt uns überlegt, wir könnten uns das Thema Namensfindung eigentlich mal vornehmen. Aber weil wir unser Versprechen halten wollen, erzählen wir vielleicht als erstes mal, wie wir dazu gekommen sind, uns Jäger und Sammler zu nennen.
Ja, genau. Ursprünglich eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich nehme mal an, viele von euch fragen sich, wie kommt man denn bitte dazu, sich einen so, vielleicht seltsam erscheinenden Namen zu geben. Vielleicht haben es auch einige von euch schon mal gegoogelt. Das einzige Alternative, was ich zu dem Thema finde, ist ein wunderbarer Fleischversandhandel. Insofern sind wir da in unserer Konkurrenz namenstechnisch relativ weit draußen unterwegs. Ursprünglich war das natürlich auch gar nicht so richtig unser Plan, dass wir einen so außergewöhnlichen Namen für unsere Agentur finden. Aber wir sind eigentlich die Schritte, die wir euch gleich auch irgendwie noch erzählen werden, zum Thema Namensfindung durchgegangen und hatten so ein bisschen das Thema, dass wir eigentlich nichts gefunden haben, was so richtig hundertprozentig zu uns passt. Und dann haben wir einen, Kreativitäts-Hack namens Riesling angewandt. Saßen also spät abends auf unserer Terrasse, haben vor Lockdown-Zeiten dem Alkohol etwas zugesprochen und haben so ein bisschen drüber nachgedacht, was uns eigentlich verbindet und was uns so trennt. Und sind dann spät abends nochmal durch den Gemüsegarten getigert, das war im Hochsommer, um uns dann noch ein paar Beeren zum Nachtisch zu holen. Woraufhin Laura zu mir sagte, ja, ich bin ja eher so der Sammlertyp. Und ich dann sagte, ich bin ja eher so der Jägertyp. Weil ich
und Jägerin?
Jägerin bin, genau. Na, und so. Laura Vegetarierin. Und dann sind wir auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, Jäger und Sammler, eigentlich ein total witziger Agenturname. Zu dem Zeitpunkt war das eher noch so eine Art, klingt total hipster, behalten wir mal im Hinterkopf, Idee. Dann haben wir aber angefangen, uns so ein bisschen zu überlegen, was ist das für eine Story, die wir dahinter erzählen können und wie passt das auch zu unseren Produkten. Und sind dann bei dem Namen hängen geblieben. Das ist ein Punkt, auf den wir auch gleich noch eingehen. Genau. Aber man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, als wir diese Namensfindung betrieben haben, wussten wir schon, mit welcher Positionierung wir auf den Markt gehen wollen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß noch, wie wir dann bei dir auf der Terrasse gesessen haben und gedacht haben, ja, so Jäger und Sammler klingt super nach Berlin-Hipster und haben dann gemerkt, wie man das eigentlich geil entpacken kann. Also was da irgendwie drinsteckt an Symboliken, an Bildsprache, dass wir gesagt haben, oh, geil, eigentlich hat das Ding Potenzial und es beschreibt uns. Genau. Also gehen wir damit.
Das war so ein Thema Story, kommen wir ja nachher noch. Aber das war dann so der entscheidende Faktor, warum wir gesagt haben, okay, wir behalten diesen Berlin-Hipster-Hinterzimmer-Namen, den wir uns da irgendwie betrunken haben, einfallen lassen.
Mhm. Aber ich muss auch sagen, wir haben dem Riesling, glaube ich, auch einiges zu verdanken an der Stelle.
Es lebe der Riesling, Freunde, es lebe der Riesling. Ich Name-Dropping von gewissen Weingütern betreiben wir jetzt hier nicht, aber doch, es lebe der Riesling.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber was du gerade schon angesprochen hast, ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Die Namensfindung muss zum richtigen Zeitpunkt kommen. Ich muss klar haben, wer bin ich, was verkaufe ich, an wen und idealerweise auch warum. Also die Kerningredienzen einer Positionierung sollten klar sein, bevor ich hingehe und den Namen, ja, zumindest bevor ich ihn dann festzurre.
Ja.
Ja, aber eigentlich macht es auch erst dann richtig Sinn, zu überlegen, in welche Richtung soll es namentechnisch gehen. Ich glaube, das Thema Positionierung, so was muss ich da vorher alles gemacht haben, bis ich sage, okay, jetzt überlege ich mal, wie das Baby heißen soll. Ich glaube, sind wir uns einig, dass wir sagen, machen okay, das ist einfach, ja, genau, ist so ein Riesending, bevor wir das hier entpacken. Aber vielleicht zusammengefasst, ich sollte wissen, was will ich machen, für wen und idealerweise auch noch warum. Ja. So, und wenn ich das klar habe, dann, ja, dann ist so der Punkt zu sagen, okay, wie soll es jetzt heißen? Ja. Und jetzt kommen wir halt an sozusagen den Kreativteil. Ja, jetzt setze ich mich hin und nun, so, wie gehe ich da jetzt dran? Und ich glaube, da haben wir auch durch unsere Erfahrung, nicht nur für uns selber, aber eben auch so in der Empfindungsprozess eben mit, ja, für Freunden und Kunden, so ein paar Dinge gelernt, wo man nicht im ersten Moment drauf kommt, dass die eine Rolle spielen, die spielen aber eine recht große Rolle und vielleicht sollten wir da mal kurz drauf eingehen, was da wichtig ist.
Auf jeden Fall. Also es gibt natürlich so ein paar Einflussgrößen, Standard, auf die man immer achten muss. Nun sollte man sich allerdings überlegen, und ich meine, da haben wir beide ja auch an diesem besagten Nachmittag bei der Suche nach unserem Namen festgestellt, dass wir da komplett unterschiedlich rangehen. Nun sollte man sich natürlich überlegen, recherchiert man diese Einflussgrößen, auf die ich gleich noch ein bisschen genauer eingehe, recherchiert man die, bevor man sich seine eigenen Gedanken macht, oder nimmt man sich sozusagen erstmal das weiße Papier? Ich meine, da sind wir beide ja jetzt schon irgendwie die perfekten Beispiele, dass es da halt einfach extreme unterschiedliche Typen gibt. Da müsst ihr vielleicht dann einfach so ein bisschen überlegen, welcher Typ Kreativitätsfinder seid ihr? Laura, du bist, glaube ich, eher so der Typ weißes Papier.
Ja, so der kreative Drauflos-Denker. Also ich weiß noch, weil ich muss sagen, wir haben, glaube ich, so eine ganz interessante Mischung auch gefunden. Weil ich weiß noch, wie ich dann da irgendwie gesessen habe und einfach mal alles aufgeschrieben habe, was mir in den Kopf kam. Also wirklich aufs weiße Papier einfach mal die Ideen rauspurzeln lassen. Und ich weiß noch, wie du dann irgendwann nach einer Weile ankamst und ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, vor mich hingebrainstormt wirklich und du kamst dann irgendwann so mit rein und hast, glaube ich, auch so ein bisschen aus deinem PR-Agentur-Erfahrungsblick heraus gesagt, ja, was ist denn mit dem und dem und dem Aspekt? Und das hat dann so ein bisschen so diese Struktur reingebracht, dieses, okay, was sollte man vorher wissen oder vorher recherchiert haben, bevor man sich dann Gedanken macht. Und ich glaube, wir haben dann irgendwie so eine Hybride irgendwie gefahren. Aber ja, wo wir schon dabei sind, du bist da so eher der strategische PR-Mensch. Was sind denn so die wichtigsten Punkte, wo du sagen würdest, okay, das sollte man, darf man mal mit berücksichtigen?
Ja, ich meine, dass wir da unterschiedliche Typen sind, das hat man ja allein schon da gesehen, dass du wirklich einfach mit einem Zettel und einem Stift da gesessen hast, wie so oft, wenn wir uns irgendwie Gedanken machen. Und ich saß halt mit dem PC da und habe halt so ein bisschen versucht, da die Marktrecherche sozusagen mit reinzubringen. Habe die dann immer mal wieder zugeworfen, damit die auf deinem weißen Papier einfließen konnte. Insofern haben wir uns da ganz gut ergänzt, aber jetzt für unsere Zuhörer sozusagen, ich glaube, da muss halt einfach jeder so ein bisschen für sich selbst rausfinden, was ihm leichter fällt. Ich bin, wie gesagt, der Recherchetyp. Das liegt natürlich wahrscheinlich auch an meiner Vergangenheit im strategischen Bereich. Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, auf den man achten sollte, ist die Konkurrenz. Also ich würde immer eine kleine Wettbewerbsanalyse vorherschieben, dass man guckt, wer ist eigentlich meine Konkurrenz? Siehe oben, wenn ich meine Positionierung gefunden habe, dann sollte eine Wettbewerbsanalyse auch möglich sein. Dann schaue ich natürlich, wie heißen die? und mache mir dazu meine Gedanken. Will ich ähnlich oder will ich anders heißen? Ist da eine Struktur drin? Also heißen die alle XY Company oder haben die alle einen sehr deutschen Namen oder möchte ich überhaupt einen deutschen Namen haben? Das kommt natürlich auch darauf an, auf welchem Markt man unterwegs ist. Also das wäre jetzt sozusagen mein allererster Schritt wäre immer eine Marktanalyse.
Stimmt, ich weiß, wie du da irgendwie, du saßt am Computer und hast dann irgendwie so mir ständig den Bildschirm irgendwie rüber gezeigt, ja, guck mal, die sehen so aus und die heißen so und so. Und die hier sehen so aus und heißen so und so. Und ja, das hat, glaube ich, so ein bisschen so die Info reingebracht, okay, wie heißen so die anderen? Genau. Ja, aber wo wir beim Thema Internet sind, ich glaube, ein Punkt, den ich von mir aus selber auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt hätte, ist das Thema, gibt's die Domain? Ne, Stichwort der Fleischversand. Übrigens mega geil. Also Jäger und Sammler für irgendwie ein Fleischversand ist halt voll ins Schwarze getroffen, muss man einfach auch großartig mal sagen. Großartig.
Guter Laden auch. Ja. Also falls die uns irgendwann mal zuhören, fantastischer Laden.
Genau, hier schon mal so das erste Hi. Ich als Vegetarierin bin da natürlich jetzt nicht so, so, aber ich wünsche denen natürlich trotzdem jeden Geschäftserfolg, den sie haben können. Klar, also wer so heißt, muss cool sein, so deswegen. Aber auch ein Hallo von mir an der Stelle. Genau, aber ja, also deswegen, ja, Thema Domain-Check. Also, ja, ich glaube, da reicht es auch einfach irgendwie von irgendeinem der großen Webposter. Ich glaube, du brauchst nur googeln irgendwie. Yeah. Gibt es die und die Domain schon? Und dann kommst du auf irgendwelche Seiten und dann kannst du da checken, okay, gibt es die schon? Gibt es die in Variante? Gibt es die mit .de? So.
Genau, und der Prozess ist relativ simpel. Also ich glaube, jeder Domain-Hoster bietet irgendwie so eine kleine integrierte Suchmaschine auf seiner Seite, wo du dann einfach irgendwie www.xyz.de eingibst und dann sagt er dir, gibt's nicht, gibt's mit einer anderen Domain-Endung, also gibt's das vielleicht als .com. Mhm. Wobei das auch tatsächlich irgendwie nochmal ein Thema ist, auf das wir in späterer Folge nochmal eingehen, wenn wir uns ein bisschen dem Thema Suchmaschinenoptimierung und so weiter widmen. Die Credibility, also die Glaubwürdigkeit von unterschiedlichen Domain-Endungen ist natürlich unterschiedlich. Also ob man eine
Wie, DE-Endung, das klappt nicht, wenn ich jetzt irgendwie nie mein Coaching-Business aufmache und ende das dann mit Punkt Pizza?
Surprise, surprise, nein, klappt nicht. Aber es gibt natürlich auch hier irgendwie die dubiosesten Domain-Endungen irgendwie von den Cayman Islands, die dann halt so ganz beliebte Domains, die es natürlich schon gibt, dann nochmal mit einer ganz skurrilen Endung anbieten und das Google nicht so happy mit und da sind vor allen Dingen auch die Nutzer nicht so happy mit. Also schaut, dass ihr lieber irgendwie einen Kompromiss macht, noch ein Coaching oder ein Bindestrich-Coaching oder was auch immer mit in euren Namen reinmacht und dafür irgendwie eine der klassischen Domain-Endungen findet, sei es jetzt de, .com, .net, so die Klassiker.
Schade. Ich meine, in Aserbaidschan ist wahrscheinlich so eine Webseite kaufen günstiger, aber ja, gut, wenn ich dafür dann nicht gerankt werde.
Ja. Laura Henke Coaching. Ist wahrscheinlich Jäger und Lamar nicht so ein Thema, aber
fair enough. Ja, okay, also wie gesagt, aber ja, Thema Domain-Verfügbarkeit, okay, machen wir uns eine Notiz, reden wir nochmal, wenn wir dann so zum Thema SEO kommen. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir da mal einsteigen. Genau, ja, aber so, wo wir beim Thema so Namen und so sind, Patente und Markennamen, glaube ich, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ich meine, es ist jetzt klar, dass sich keiner irgendwie Apple nennt, ne? Aber um jetzt ein Coaching aufzumachen, aber ja, ne, gibt's da schon irgendwas, was irgendwer macht? Es gibt ja so Freaks, die melden halt einfach Patente und Geschmacksmuster und irgendwas an auf irgendwas, was zunächst banal scheint, auch an Begrifflichkeiten, aber das geht dann durch beim Marken- und Patentamt. Und dann stehst du da und darfst den Begriff irgendwas nicht mehr verwenden, wo du denkst, das ist doch ein ganz normaler Begriff aus der Trainingsbranche und das hat sich jetzt einer registrieren lassen und so. Und das ist dann eigentlich auch im Grunde immer mal ganz gut zu wissen, okay, gibt es da irgendwas, was ich an der Stelle beachten darf?
Ja. Ja, auch das ist technisch relativ einfach. Also man geht einfach auf die Internetseite des Patent- und Markenamts und gibt den jeweiligen Begriff, wie man sich da nennen möchte. Apple Coaching zum Beispiel. Zum Beispiel Laura's Beispiel bleibt vielleicht nicht die smarteste Idee, aber gut. Gebt es dann halt einfach ein und dann werdet ihr, surprise, surprise, wahrscheinlich feststellen, dass Apple den Begriff und auch den angebissenen Apfel als Bildmarke in Deutschland wahrscheinlich genauso wie überall auf der Welt geschützt hat und dass ihr da wahrscheinlich relativ schnell Post vom Anwalt bekommt, wenn ihr das macht. Aber genau, schaut euch das irgendwie nochmal an. Wir werden auf das Thema Patente und Markennamen auch nochmal eingehen, wenn wir über das Thema Logos reden, denn Bildmarken sind natürlich auch geschützt. Ich habe ja den angebissenen Apfel angesprochen. Natürlich dürft ihr euch nicht Apfelcoaching nennen und dann einen angebissenen Apfel verwenden. Nur damit ihr das Wort Apple umgangen habt. Aber anderes Thema zum Thema Logos kommen wir in der späteren Folge. Da sind wir aber schon beim Thema Bildsprachen, Laura. Und da haben wir, glaube ich, auch relativ viel diskutiert.
Ja. Ich überlege gerade, wo im Rahmen unserer großartigen Konkurrenzanalyse. Was war denn das? War das nicht irgendwie eine Finanzcoacherin, die dann irgendwie auf einer Blumenwiese stand oder sowas? Also, wo wir dann gesagt haben, nee, passt nicht zum Thema. So, und das ist dieser Punkt, oder dieser Punkt. Passt die Idee, die ich verfolgen will, so für meine, ja, für meinen Firmennamen dann letztlich evoziert das, ist wieder kompliziertes Deutsch, was ruft das beim Nutzer hervor, passt das zu dem, was ich eben vorhab und was zur Zielgruppe passt. Also will ich eher Männer, eher Frauen ansprechen? Ist mein Thema irgendwie Finanzen, Business, Wirtschaft oder ist es eher so ein bisschen so touchy-feely, psychologisch? Entsprechend darf das dann klingen so.
Genau. Und
ja.
Mein Bildsprachen ist natürlich ein Riesenthema, auf das wir jetzt hier wirklich nur ganz am Rande eingehen, weil auch das, ich weiß, ich sag's heute leider sehr oft, kommt nochmal in einer späteren Folge, wenn wir darüber reden, ob Design nicht doch vielleicht Geschmackssache ist oder eher eine strategische Entscheidung. Sneak Peek. Nein, das ist nicht Geschmackssache. Aber gut, kommen wir später
noch. Schade.
Ach, es wäre doch so schön, die Blumenwiese beim Finanzberater. Naja, egal. Aber natürlich, denkt mal kurz drüber nach, über Marken, die ihr so kennt, die rufen bei euch Bilder hervor. Zum Teil sind das ja auch Kunstmarken, die bei euch Bilder hervorrufen, die vielleicht einfach dann gelernte Bilder sind. Aber auch Marken, von denen ihr zum ersten Mal was hört, rufen zum Teil Bilder hervor. Zum Teil rufen die aber auch einfach gar keine Bilder hervor. Also zum Beispiel Nivea ruft jetzt bei uns ein Bild hervor, weil wir die Marke irgendwie kennen, weil wir damit aufgewachsen sind. Als sie damit auf den Markt gegangen sind, nicht. Insofern, das ist so ein zweischneidiges Thema mit den Bildsprachen. Wenn ihr jetzt feststellt, euer Traumname ruft nichts hervor, da kann man auch so einen kleinen Hausfrauentest machen. Also so nennen wir das immer so ein bisschen in der Agentur. Wenn man einfach mal Freunde, Bekannte, Kollegen etc. befragt, was ist eure erste Assoziation zu dem Thema? Haben wir bei Jäger und Sammler auch gemacht. Kam sehr unterschiedliches bei raus. Aber einfach, es ist nicht schlimm, wenn die Bildsprache erstmal nicht sehr viel hervorruft, weil man kann Marken auch belegen. Seid euch nur darüber im Klaren, es ist mehr Arbeit. Und bei uns ist es natürlich so, Jäger und Sammler oder auch Jäger und Sammler Communication, das haben wir natürlich dann zum Teil in unserem Logo noch dazu gesetzt, um eben auch klarer zu machen, was machen wir eigentlich. Denn Jäger und Sammler, da widersprechen wir uns hier praktisch selbst, ist natürlich im ersten Moment keine Bildsprache, die wirklich zu einer Kommunikationsagentur passt. Wir belegen das in unserer Story, insofern ist das, wie gesagt, nicht schlimm, nur seid euch drüber im Klaren, es ist der härtere Weg, um es mal so zu sagen. Oder, Laura?
Ja, ich glaube auch. Also wir haben uns ein bisschen was vorgenommen, aber ich glaube, ganz auf dem Holzweg sind wir natürlich insofern nicht, weil Jäger und Sammler assoziiert, das hat eigentlich bei allen, die wir gefragt haben, hat immer irgend so was Materielles, Erdiges, Haptisches assoziiert mit unmittelbaren Sinneseindrücken. Es ist nicht wie wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwie eine Internetfirma hast und irgendwas mit Cloud.io und das ist super irgendwie abstrakt, steril und bist irgendwie so im Ätherischen unterwegs, sondern Jäger-Sammler ist sehr händisch, ich spüre Holz und Borke und Blätter und rieche Moos und sowas kam alles. Und ich glaube, da sind wir, das war ja dann auch so ein bisschen so die Entscheidung, nachdem so die letzten, ich sag mal so 20 Jahre so sehr, sehr computerig und sehr so dieses Ätherische im Vordergrund hatten, will man jetzt wieder so ein bisschen zurück zum Haptischen, ne, die ganzen Abiturienten, die was mit Holz machen wollen und so. Und das bildet insofern auch ein bisschen so ein Trend einfach ab, wo wir gesagt haben, dass, ja, vielleicht nicht, da wollen wir aufspringen in dem Sinne, aber das ist was, da sehen wir uns eben auch. So, und ich glaube, damit sind wir beim nächsten Punkt, der vielleicht auch wichtig ist, so dieses Thema Trends. Was tut sich so in der im Marketing, in der Markenkommunikation, wie auch immer? Gibt es da irgendwie sinnliche Aspekte oder auch einfach begriffliche Aspekte, die irgendwie auftauchen und irgendwie an eine Zeitströmung auch andocken? Ich glaube, das ist so der Punkt. Und inwieweit gehe ich da mit oder sehe mich da eben auch abgeholt oder eben meine Zielgruppe, darum geht es ja, oder will ich dazu irgendwie ein komplettes Gegending machen? So, ne? Und deswegen so dieses Thema Trends ist, glaube ich, auch nochmal was man berücksichtigen kann. Also wenn ich so dran denke, so es gibt so viele Dienstleistungsgewerbe, die irgendwas mit Helden heißen.
Oh ja, stimmt. Das Helden. War mal so ein krasser Trend vor ein paar Jahren. Die Lieferhelden, die Alltagshelden, die Haushaltshelden, ja. Die whatever the hell Helden. Also ja, das ist
ja
schon,
genau.
Natürlich kann man dann aufspringen und sagen, wir sind jetzt die Coaching-Helden.
Ja, zum Beispiel. Ja, ist eigentlich eine interessante Überlegung. So, was assoziiere ich mit die Coaching-Helden? Was verstehe ich da für eine Art von Business hinter? Ach, lass uns rebranden, das gefällt mir.
Ja, da sind wir jetzt leider irgendwie schon zu weit. Und außerdem würde ich persönlich, da sind wir jetzt wieder beim Thema, was ruft das bei mir hervor? Also ich würde das nicht mit einer Coaching-Agentur, die Coaches hilft, was wir ja wollen, assoziieren, sondern ich würde es tatsächlich eher mit Coaches assoziieren, die irgendwie Helden des Alltags sind und sich vielleicht darauf spezialisiert haben, ehrenamtlichen Menschen zu helfen oder in Pflegeberufen oder was auch immer. Also so ja, Superhelden, ja. Superhelden, die was Gutes tun durch Coaching. Ja, okay. Wäre so mein Bild.
Okay. Ja, spannend. Das ist eigentlich auch schön. Ja.
Ja. Schön. Ja. Ehrenhaftes Thema.
Ja.
Sollte man mal machen.
Wollte gerade sagen, lass uns das im Hinterkopf behalten. Vielleicht kann man da der Gedanke gefällt mir auch noch, so eine Initiative. Man sagt, wir sind hier Coaches, die sich zusammentun und über so eine Plattform irgendwie so Pro Bono-Projekte auch machen. Gerade so für eben jene Alltagshelden, die irgendwie ein Coaching gebrauchen könnten und das sich nicht leisten können oder nicht kriegen oder wie auch immer. Dafür wäre das eigentlich sehr cool.
Gab es ein paar Initiativen Anfang der Corona-Krise? Also es gab mal, glaube ich, irgendwie Loredezeit oder ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß, aber es gab verschiedene Initiativen Anfang der Corona-Zeit oder auch jetzt irgendwie im zweiten Lockdown habe ich das auch gesehen von einigen namhaften Coaches, die dann ihre Zeit gespendet haben, um den Helden der Corona-Zeit, da sind wir wieder beim Thema Helden, die Alltagshelden der Corona-Zeit, dann doch irgendwie unter die Arme zu greifen. Das ist ein schönes Ding.
Ja, finde ich auch. Ja, du, umso besser, wenn man, ich sag mal, einen Namen hat, mit dem man mit der entsprechenden Reichweite das direkt machen kann, ne? Aber okay, also die Coaching-Helden setzen wir auch mal mit so auf die Liste der Projekte, die man mal umsetzen kann, wenn der Tag mal 48 Stunden hat. Genau. Oh. Und bis dahin bleiben wir mal bei unserem Leisten. Sprich, wir positionieren andere Coaches gut. Genau. So, aber jetzt haben wir unseren armen Zuhörern, also die haben ja jetzt schon echt viel erfahren, auf was man achten kann. Aber ich finde, wir schulden denen jetzt echt nochmal so ein paar Tipps und Tricks, was uns geholfen hat, gerade auch so die Kreativität da echt ans Laufen zu bringen. Gerade für die Leute, die eher so wie du so sagst, so, oh, ich sitze so ungern vor weißem Papier. Wie kann man da dran gehen?
Ja, die berühmte Angst vor dem weißen Papier bei mir, die ja leider total ausgeprägt. Also ob es jetzt bei Namen oder Blogbeiträgen oder Pressemitteilungen oder was auch immer ich in meinem Leben irgendwie schon so alles aufs weiße Papier gebracht habe. Ich muss da immer erstmal was rein copy-pasten, sonst funktioniert da leider gar nichts in meinen grauen Zellen. Deswegen bin ich natürlich der Recherchetyp. Also Recherche ist für mich immer ein super Kreativitätstool. Kannst du nach gängigen Mustern googeln, nach Wortspielen, nach, wie gesagt, die Konkurrenzanalyse. Aber man kann sich auch, es gibt tatsächlich auch Online-Tools, also so Business Name Generators oder so, kann man mal bei Google eingeben, die das als Dienstleistung anbieten, dass die dir deinen Namen machen. Da gibt's relativ viel Mist. Für teilweise relativ viel Geld. Manchmal spucken die aber auch irgendwie kostenlos einfach so ein paar random Ideen aus. Die passen dann wahrscheinlich nicht so hundertprozentig zu eurem Business, aber ihr habt auf jeden Fall schon mal so Impulse, in welche Richtung es denn gehen könnte und was für eine Art von Namen es denn gibt. Also sei es jetzt den Fantasienamen, der Nachname plus Coaching, das Wortspiel, dann irgendwie so die haptischen Namen, Manufaktur, Werkstatt, was auch immer, da in der Richtung waren wir ja auch mal irgendwie kurz unterwegs, bevor wir dann bei Jäger und Sammler gelandet sind. Mhm. Genau, das wären jetzt so meine Kreativitätstools, zu denen ich zuerst greifen würde. Ich bin aber auch so der digitale Typ. Laura, du bist da eher so der haptische Typ?
Ja, ich glaube schon. Also das Ding ist, ich tue mich leichter, auch Grenzen zu sprengen, auch so gedanklich, wenn ich irgendwie... Weil weg von diesem ätherischen Computerding hin zu ja anderen Sinneskanälen kommen. Also was ich immer wieder cool finde, ist auch einfach Gegenstände herzunehmen, wenn du irgendwie so eine Kruschtelschublade hast oder sowas. Oder auch irgendwie sonst, ne, irgendwie Wörterbücher, Atlanten, was man so stehen hat an Büchern, die irgendwie dicht sind mit kreativen Impulsen. So, oder auch irgendwie, ja, Fotos, oder ja, aus wer irgendwie viele Gesellschaftsspiele stehen hat, irgendwelche Wort- oder Bildkarten aus irgendwelchen Gesellschaftsspielen, also ja, sei es ein Memory oder aus irgendwelchen anderen komplexeren Spielen, die irgendwelche liebevoll gestalteten Kärtchen haben, die einfach irgendwie auch Impulse geben, oder wenn irgendwie, wer einen Bruder hat, der mal Magic-Karten gemacht hat, damals in den 90ern, und da vielleicht noch irgendwelche rumfliegen hat, so einfach, ja, so bunte Impulse, die man meistens irgendwie auch im Haus irgendwo versteckt hat. So, das finde ich immer auch eine ganz schöne Möglichkeit. Einfach um so, es geht ja erstmal immer nur drum, den Generator mal anzuschmeißen, ne? Mal erste Ideen, weil sobald man so das erste Blatt so ein bisschen vollgekrickelt hat, dann kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen. Aber um so einen ersten Dreh zu kriegen, ist das, glaube ich, ganz gut. Und, wo ich auch ein riesen Fan von bin, Crowdsourcing, Schwarmintelligenz nutzen. Also wirklich irgendwie ein paar Freunde zusammentrommeln, jetzt natürlich online, macht man ein schönes Zoom oder was auch immer. Und lässt einfach mal die Leute, ja, nutzt eben die anderen Gehirne mit, aber auch dieses, das finde ich ja auch immer schön, so dieses Ping-Pong, was dann so entsteht, dann hat einer eine Idee, dann, ah nee, der nächste, ah, okay, der kommt, dann kommt da was drauf und so weiter, und dann kann dann teils im Raum innerhalb kurzer Zeit echt irgendwie cooles Zeug entstehen, und meistens haben die Leute auch echt Spaß dabei. Mir hat tatsächlich eine Klientin erzählt, die hat das dann ausprobiert, hat irgendwie ja ein paar Freunde im Zoom zusammengetrommelt und die sagte, sie hat selber fast gar nichts gemacht, sondern wirklich nur ja im Grunde sich aufgeschrieben, mitgeschrieben, was die anderen so in den Raum geschmissen haben, irgendwie für fünf Leute. Und da kam schon so viel bei raus, das war im Grunde wie ja wie eine Fernsehsendung, in der dir live Ideen generiert werden für deinen Firmennamen. Ja. Was mich übrigens zu dem Gedanken bringt, das wäre eigentlich ein geiles Sendungsformat, irgendwie so die Positionierungssendung. Und dann gibt es so den irgendwie das Zuschauerspiel, wo dann die Zuschauer den Namen generieren, so oft auf die Weise. Das wäre
ja so, also Klärungsspielchen, ne? Das ist auch immer ganz spannend. Du erzählst irgendwie einer Gruppe von Fremden was über dein Business und die schmeißen dir halt einfach irgendwie ein paar Ideen rein.
Ja, genau. Also, und wenn man irgendwie mehrere Leute hat, dann kann man ja auch irgendwie in Zoom irgendwie machst du Breakout Rooms und schickst jeden Raum mit einem etwas anderen Auftrag irgendwie rein und so. Oder ich glaube, da kannst du echt, also wenn man da Leute hat, kann man da, glaube ich, echt cooles Zeug machen. Ist vielleicht auch ganz dankbar, wenn man mehrere Leute hat, die alle Namen brauchen und dann sagt man, okay, wir schmeißen uns jetzt zusammen. Das hätte ich mal Lust auszuprobieren. Irgendwie und dann gucken, was am Ende des Abends für jeden dabei rauskommt. So. Ja, also wie gesagt,
Charme Intelligenz. Machen wir so einen kleinen Namensworkshop für Menschen, die gerade alle irgendwie auf der Suche nach einem Namen sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, machen wir es doch einfach mal so. Wer jetzt gerade zuhört und sagt, oh, das wäre was für mich, hätte ich mal Bock auszuprobieren, schreibt uns eine E-Mail. Adresse steht im Begleittext zur Folge oder eigentlich überall in den Begleittexten vom Podcast. Schreibt uns eine E-Mail und sagt hier, Stichwort Namensfindungsworkshop und dann machen wir da mal was. Das hätte ich Lust auszuprobieren. Genau.
Ja.
Ja.
Also, ganz spannend. Ich glaub, aber was macht man denn jetzt, wenn man den Namen gefunden hat?
Ja. Ich glaube, den Prozess, was wir oben so ein bisschen geschildert haben und so dieses wilde Kreative drauf los, das muss sich, glaube ich, so ein bisschen ergänzen oder so ein bisschen in Schritten nacheinander kommen. Also letztlich, ich würde sagen, das Ganze ist irgendwie so ein Trichter. Also ich muss zusehen, dass oben möglichst viel reinfällt, damit ich möglichst viel Auswahl habe. Und dann zum Schluss kommt aber ja nur eins durch. Und das gut hinzukriegen ist, glaube ich, oder das sind, glaube ich, die zwei Herausforderungen. Oben möglichst breit werden können und unten ideal schmal werden können. Und ich glaube, eine der wichtigsten so Auswahlkriterien ist so die Frage, deckt der Name, mit dem ich dann gehen will, deckt der das ab, was ich tatsächlich machen will? Also es ist so ein bisschen so die Gegenrechnung, passt das Ding zu meiner Positionierung? Ja, vor allem deckt das so die Fächerbreite dessen ab, was ich anbieten will. Also irgendwie, wenn ich sage, Honorarcoaching und ich will aber nicht nur Selbstständige zum Thema Honorar beraten, sondern will auch Arbeitnehmer zum Thema Gehalt beraten oder will grundsätzlich Finanzaufbau und Sicherheitsaufbau beraten, dann ist Honorar zu schmal. So, dann brauche ich irgendwie einen Begriff, der irgendwie diese ganzen anderen Themen, irgendwie finanzielle Themen, so das so abdeckt, so als Beispiel jetzt, ne? Wenn ich jetzt in dem Bereich unterwegs wäre. Also egal wie witzig ich dann das Wortspiel finde oder so, wenn das irgendwie ja nur einen Teil abdeckt oder die Leute so auf die falsche Fährte führt. Oder wenn ich sage, okay, ich will zwar mit dem und dem Thema starten, aber will mich vielleicht in die und die Richtung ausbauen, so kann ich das jetzt schon mitdenken? Oder muss ich dann in ein paar Jahren rebranden mit allen ja, Vorteilen, aber auch eben Nachteilen, die es hat, weil ich dann natürlich aufwendig, ja, wie das so ist, wenn man seinen Markennamen ändert, ne? Du musst alles umstellen, musst alle Leute informieren und Logos neu machen und irgendwie dein Marketing nochmal aufrollen. Und deswegen kann ich das jetzt schon mitdenken. Ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Also auch da versuchen irgendwie vielleicht ein bisschen zukunftsorientiert zu denken. Das hattest du ja gerade schon gesagt. Also soweit es halt eben möglich ist. Natürlich ist es immer möglich, später auch noch eine zweite Marke aufzubauen. Aber wenn es möglich ist, tut euch das nicht an.
Ja, vor allem nicht so früh im, so wenn ich jetzt sage, okay, das ist mein erstes Business, was ich starte, so, dann würde ich vielleicht so ein bisschen mittelfristig vorausdenken, so kann ich mit dem Ding eine Weile leben, so, das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, und damit auch so passt das zu meinem zukünftigen Ich. Also wie sehe ich mich als die Geschäftsfrau oder der Geschäftsmann, der ich dann bin in 2, 3, 5, 8 Jahren. Es ist natürlich schwer, sich selber dann vorzustellen, aber so ein Stück weit so auch vorrechnen, wie alt bin ich dann? Ne? Also wenn ich irgendwie jetzt Anfang 20 bin, ich will irgendwas sowas total Blumiges machen und noch so ein bisschen so in meiner Mädchenwelt, dann überlege ich mir, ach du Scheiße, in 10 Jahren bin ich Mitte 30. Passt das dann noch? So, und das vielleicht so ein bisschen vorausdenken. Das wäre so ein Ansatz, den ich
Genau.
so mit berücksichtigen würde. Genau. Ich weiß
Ist
nicht,
auch immer ein
hast du
spannendes
sonst noch
Thema, was
so?
man irgendwie so mit Freunden auch besprechen kann, wo die einen so sehen. Generell wichtiges Thema, wenn ihr euch irgendwie so für die zwei, drei Lieblingsnamen, die euch irgendwie super gut gefallen, da kommt auf jeden Fall dann nochmal das Crowdsourcing, was wir oben schon hatten, ins Spiel. Also fragt Freunde, fragt Bekannte, was sie davon halten. Bittet sie euch ehrlich Feedback zu geben. Natürlich nur bei Menschen, deren Feedback ihr auch hören wollt, beziehungsweise deren Feedback euch etwas bedeutet. Ich denke, wir kennen das alle. Es gibt immer so Menschen, die zu allem eine Meinung haben und die euch vielleicht runterziehen mit ihrer Meinung. Da müsst ihr selbst so ein bisschen entscheiden, welches Feedback wollt ihr wirklich annehmen, welches Feedback ist konstruktiv. Aber es schadet auf jeden Fall nicht mal, einige Leute dazu zu befragen. Nicht nur zu dem Thema, was assoziieren sie damit, das hatten wir ja oben schon, sondern auch zu dem Thema, passt das zu euch? Gefällt denen das? Denken Sie, das ist ein guter, da habt ihr eine gute Schnittmenge gefunden. Aber auch zu dem Thema, was Laura gerade hatte, sehen die, dass das in Zukunft noch zu euch passt. Enge Freunde wissen ja auch manchmal, wenn man irgendwie gerade seine lila Blümchenphase hat, dass man das dann natürlich gerade ganz toll findet, aber wissen vielleicht auch, dass man da relativ schnell wieder rauswächst. Insofern sind die da auch für das Thema Zukunft ein ganz guter Indikator.
Ja, und auch eine Hilfe, so gerade so bei dem letzten Auswahlschritt, wenn ich so 2, 3, 4, 5 Sachen habe, sag, oh, welcher davon wird's jetzt? Und dann sagt die Freundin, du, das ist zwar voll süß, aber das hat irgendwie mehr, da ist mehr Business drin und in dem Ding sehe ich mehr das und so. Und dann kann das so ein bisschen so eine, ja, so ein Zünglein auf der Waage mit sein. So, genau. Oder halt auch, ja, nochmal einen Gedankenanstoß, einfach, okay, ich habe zwar einen Favoriten, aber alle anderen finden dieses andere Ding geiler, womit gehe ich jetzt? Genau, deswegen Leute fragen, glaube ich, an der Stelle ist auch nochmal hilfreich, genau. Und selbst wenn es Leute gibt, wo man sagt, ah, das fände ich jetzt total cool, wenn ich von der Person jetzt den Input kriege, aber ich kriege die von der nicht oder wie auch immer, dann finde ich so ein bisschen so diese Gedankenübung. Welcher Name davon würde am besten gefallen? So, meinem alten Chef, den ich so sehr mochte, oder meinem, weiß ich nicht,
Meinem
Business-Denker,
Idol.
Idol. Ja,
Vielleicht jemand, den ihr
so.
ganz, ganz toll findet, mit dem ihr aber selbst keinen persönlichen Kontakt habt. Oder vielleicht
Ja.
eure Großmutter, die euch sehr nahe stand, die ihr aber leider nicht mehr fragen könnt. Das hilft manchmal auch so ein bisschen, eine andere Perspektive auf seine eigenen Ideen zu bekommen, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt. Aber ich glaube, jetzt haben wir euch ganz, ganz viele Methoden an die Hand genommen, wie man seinen Namen aus 500 unterschiedlichen Perspektiven beleuchten kann. Wichtig, glaube ich, nochmal zusammenzufassen, was tue ich denn dann, wenn ich meinen Finalisten gefunden habe? Ganz klar, die Domains, die ihr euch oben rausgesucht habt, sichern. Erstmal sichern, auch wenn ihr vielleicht 2, 3 Domains habt, sichert die erstmal alle 3. So teuer ist das nicht. Ganz viele Domain-Hoster bieten Pakete an, wo ihr euch irgendwie 5 Domains für 1 € im Monat oder 5 € im Monat oder was auch immer irgendwie sichern könnt. Also das sind dann wirklich, das ist ganz kleines Geld, da wirklich einfach mal ein paar Domains zu sichern. Und es gibt nichts Frustrierenderes, das haben wir auch selbst erlebt, als wenn eure Traumdomain dann irgendwie auf einmal schon weg ist. Dann natürlich eine E-Mail-Adresse anlegen, klar, logisch, dann habt ihr irgendwie schon mal den ersten Schritt.
Auch bevor man dran geht, die Webseite zu bauen. Ich glaube, das ist auch der Punkt. Also immer erst alle Domains sichern und zwar alle davon. Also wir haben auch irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Domains liegen. Mhm. Alle mal auf Vorrat. Ich meine, das kostet irgendwie, weiß ich nicht, 10 € im Monat oder what. Und dann aber auf die Hauptdomain gleich die E-Mail anlegen und Webseite, das ist halt der Punkt, die mit Inhalten zu bestücken. Entweder man ist selber fit und kann das irgendwie innerhalb ein paar Tage bauen oder man nimmt typischerweise dann auch wieder eben da jemanden in Anspruch und das dauert dann aber eine Weile. Das heißt, auch wenn das noch 4, 6, 8, 10 Wochen dauert, bis eine Webseite steht, unter einer E-Mail seid ihr immer schon mal erreichbar. So, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Und das ist ja mit irgendwie 3 Klicks dann oft beim Domainkauf kann man das irgendwie mit einrichten und so und kann dann eine Weiterleitung auch in sein Lieblingspostfach machen, weil gerade bei diesen Webhostern sehen die Postfächer halt auch so ein bisschen sehr, es leben die 90er Jahre aus und ich route das dann in mein Postfach der Wahl um und dann kann man da sehr schön mitarbeiten, genau.
Ja, ich glaube, wenn ihr das alles habt, so die technische Struktur, dann wäre der nächste Schritt aus unserer Sicht jetzt, dass ihr euch mal Gedanken darüber macht, wie ihr diesen Namen nach außen tragen wollt. Also Thema Logo und dann sind wir auch relativ schnell wieder bei der Bildsprache. Aber jetzt haben wir euch hier schon so lange was zum Thema Namen erzählt, dass ich sagen würde, das Thema Logos und auch das Thema Design greifen wir in den nächsten Folgen nochmal auf, oder Laura?
Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, wir haben jetzt extensiv zum Thema Namensfindung erzählt und alles Weitere dann in den nächsten Folgen.
Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. E-Mail-Adresse findet ihr unten. Wenn ihr Interesse habt an einem Namensbrainstorming mit uns, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail. Und natürlich auch, wenn ihr Themen, Wünsche, Fragen, Vorschläge, Dinge, an denen ihr vielleicht gerade hängt, wo ihr irgendwie nicht weiterkommt, schreibt uns eine E-Mail.
Genau, ich sag's noch mal rein für alle, die lieber zuhören. Das ist rauchzeichen@jägersammler.net. Ja, auch die E-Mail-Adresse muss zur Positionierung passen.
Natürlich.
Muss nicht, aber darf. In unserem Fall drängte es sich auf. Genau. Und ja, wir freuen uns, von euch zu hören. Und freuen uns aufs nächste Gespräch zum Thema, wie baue ich mir meine Positionierung auf als Coach.
Alles klar. Bis dahin. Zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.